Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im vollbesetzten Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute erwartet Sie wieder ein spannender und faszinierender Vortrag in der Reihe Wissen fürs Leben. Es geht nämlich heute Abend um Nahtoderfahrung, um Ihre wissenschaftliche Erforschung, um Konsequenzen für unsere Vorstellung davon, was Bewusstsein ist und was Tod ist, und um die Auswirkungen, die diese Vorstellungen auf unser Leben haben können. Das Thema und den ausgezeichneten Referenten dazu verdanke ich Dr. Eckhard Ruschmann vom Bodensee-Kolleg in Bregenz, und ich darf Sie bitten, uns kurz zu berichten, wie Sie dazu gekommen sind.
Ja, vielen Dank, das mache ich gern. Vielleicht es ist so, wir haben seit 5 Jahren haben wir einen Bildungsverein, Bodenseekolleg hier in Bregenz, und wir befassen uns viel mit Fragen von Philosophie, Psychologie, Spiritualität, und die Planung für dies, und wir haben da auch schon Tagungen gemacht. Das ist jetzt die 4. Tagung, die wir hier in Bregenz veranstalten, und das Thema der Nahtoderfahrung hat uns schon lange beschäftigt. Und vor 2 Jahren ist das Buch eben Endloses Bewusstsein rausgekommen. Wir kannten Dr. van Lommel schon vorher aus Fernsehdiskussionen, Beiträgen, Filmen, und haben seine nüchterne und klare Art sehr geschätzt, wir beide. Elisa und ich sind die Gründer und Leiter des Bodensee-Kollegs. Und meine Frau Elisa hat dann in Freiburg einen Vortrag gehört, hat Herrn van Lommel dann angesprochen. Und dann hat es aber 2 Jahre gedauert, bis es zustande kam. Der Termin hat dann nicht geklappt. Und dann haben Sie selber eben gesagt, wenn ich jetzt komme, dann würde ich gerne auch einen öffentlichen Vortrag machen, weil unsere Tagung ist relativ klein mit 40 Personen. Und dann war es halt so, wir konnten das nicht organisieren. Wir haben uns dann erst an Fokus gewandt und dann Herr Schmiedl uns an Dr. Köp hier verwiesen. Und wir sind also ganz begeistert von der Art der Organisation, diese professionelle, schöne Art, wie das organisiert worden ist. Also es hätte nicht besser sein können. Und da bin ich sehr dankbar dafür, Ihnen auch Dank für diese Möglichkeit, dass wir hier zum größeren Kreis diese Inhalte vermitteln können. Und Herr van Lommel hat uns auch ausdrücklich gebeten, jemanden mit einer authentischen Nahtoderfahrung mit einzuladen. Und Frau Mähne kennen Sie ja schon länger, hat sie auch empfohlen. Und das haben wir dann auch natürlich gerne getan für unsere Tagen und auch für diesen Vortrag. Und Frau Mähne hat das Netzwerk Nahtoderfahrung mitbegründet. Und dann hat sie uns darauf hingewiesen, dass der Santiago Verlag, der Leiter des Verlags, ist auch im Netzwerk Nahtoderfahrung, dass der eine ganze Reihe von Büchern, die sonst im Buchhandel nicht so zugänglich sind, veröffentlicht hat. Und dann haben wir mit dem Verlag Kontakt aufgenommen. Und wir haben jetzt da hinten Bücher zur Ansicht zu diesem Thema. Können Sie sich anschauen, sind Prospekte dabei, können Sie mitnehmen und dann die Bücher bei der Buchhandlung draußen bestellen. Jetzt vielleicht heute Abend nicht, dann können Sie die da bestellen oder auch eventuell direkt beim Verlag. Also es sind nur Ansichtsexemplare da hinten, bitte nicht mitnehmen. Und wir haben auch für unsere Arbeit, wir haben das Semesterprogramm vom Wintersemester auch ausgelegt. Wir bieten eben Bildungsveranstaltungen an, Seminare, Vorträge, aber auch Beratung, Psychotherapie. Wir haben eine Ausrichtung, eine Haltung, wo Themen wie dieses hier für uns auch zentral wichtig sind. Und da haben wir dann auch einen Hintergrund und Erfahrung, um auch mit existenziellen Themen und Fragen umzugehen. Und wir würden uns freuen, wenn der ein oder andere mal bei einer von unseren Veranstaltungen auftaucht. Also nehmen Sie gern diese Flyer mit über unsere Arbeit vom Bodensee-Kolleg. Jetzt möchte ich wieder an Sie zurückgeben. Danke für diese Möglichkeit. Und
ich danke Ihnen, Herr Dr. Ruschmann, auch für die Hilfe in der Vorbereitung und Unterstützung. Nahtoderfahrungen, das war ja immer wieder auch ein Thema meiner Arbeit als Wissenschaftsjournalist. Vor bald 30 Jahren habe ich mit Elisabeth Kübler-Ross, manche wissen das wahrscheinlich, Vorträge, Sendungen zu diesem Thema gemacht. Und auch in den späteren Jahren war das Thema Sterben, Tod, Nahtod, Organtransplantation immer wieder Fokusthema. Allerdings hat Elisabeth Kübler-Ross in den 80er Jahren die Wissenschaftlichkeit nicht so genau genommen. Sie war ein wunderbarer Mensch, aber so Wissenschaft, das war für sie nicht so wichtig. Und darum war ich sehr froh, als Herr Dr. Ruschmann mir dieses Thema angeboten hat und diesmal mit wissenschaftlicher Fundierung, garantiert durch den Referenten Dr. Pim van Lommel. Herr Dr. van Lommel kommt aus Holland. Er ist 68 Jahre alt. Er ist Arzt, Herzspezialist, Kardiologe, hat als solcher im Krankenhaus in Holland in leitender Position gearbeitet. Den ersten Patienten mit einer Nahtoderfahrung hat Herr Dr. van Lommel 1969 erlebt, aber dann hat dieses Phänomen bei ihm fast 20 Jahre lang geruht, keine wenig Beachtung gefunden. Aber seit 1986, also jetzt seit bald 25 Jahren, untersucht Dr. van Lommel Nahtoderfahrungen aus wissenschaftlicher Sicht. Er hat als Arzt mit Hunderten von Menschen gesprochen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben. Und er hat dazu eine wissenschaftliche, eine sogenannte prospektive Studie gemacht, die im Jahr 2001 in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde. Lancet, das ist so etwas wie die Champions League in der Wissenschaft oder der Olymp, der Mount Everest für Wissenschaftsautoren. In diesem Buch Endloses Bewusstsein sind die neuen medizinischen Fakten zur Nahtoderfahrung beschrieben, die Fragen, die sich daraus ergeben, auf über 400 Seiten insgesamt behutsam erläutert, sorgfältig dokumentiert, gleichzeitig klar, nüchtern und verständlich beschrieben für interessierte Laien. Und wer wissenschaftlich interessiert ist, findet in diesem Buch auch 40 Seiten mit Angaben zu Quellen, Literatur und Studien zum Thema. So freue ich mich sehr, Herr Dr. van Lommel, dass Sie heute Abend bei uns sind, um uns einiges von Ihren Erkenntnissen, Ergebnissen, Konsequenzen Ihrer Forschung zu berichten. Und Sie haben gewissermaßen, Herr Dr. Ruschmann hat es schon erwähnt, einen Special Guest mitgenommen. Das ist Frau Sabine Mehne, die selber eine Nahtoderfahrung hatte und die davon im Anschluss einen Vortrag berichten wird. Ich begrüße Sie beide ganz herzlich, freue mich, dass Sie hier sind.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Zunächst möchte ich mich für die Einladung bedanken und für die Möglichkeit, hier in Feldkirch einen Vortrag zu halten, anlässlich der Veröffentlichung meines Buches Endloses Bewusstsein, das auf wissenschaftlichen Forschungen über Nahtoderfahrungen, NTE, von Überlebenden eines Herzstillstandes gründet. Ich bin mir klar darüber, dass meine Vorgehensweise neu und unerwartet sein kann für die meisten Neurowissenschaftler und dass meine Schlussfolgerungen nicht immer übereinstimmen mit dem heute weithin akzeptierten materialistischen Paradigma in der westlichen Wissenschaft. Wichtige Fragen für mich waren, wie steht das Bewusstsein mit der Unversehrtheit der Hirnfunktion in Verbindung? Ist es möglich, Einsicht in diese Beziehung zu gewinnen? Das Bewusstsein schafft sowohl zeitlich begrenztes als auch unvergängliches Bewusstsein. Hat das Bewusstsein also einen Anfang und ein Ende? Zunächst würde ich gerne eine generelle Aspekte der Nahtoderfahrung oder NTE erörtern. Dann würde ich gern unsere im Dezember 2001 im Lancet veröffentlichte Studie über Nahtoderfahrungen bei Menschen mit Herzstillstand vorstellen und ich werde unsere Studie mit drei aktuellen prospektiven Studien aus den USA und Großbritannien vergleichen. Ich werde einige Elemente einer NTE aufzeigen und die Neurophysiologie während eines Herzstillstandes und die eines normal funktionierenden Gehirns. Und schließlich will ich die daraus resultierenden Implikationen für die Bewusstseinsforschung diskutieren und wie man nach Möglichkeit die Kontinuität des Bewusstseins erklären kann. Lassen wir uns zunächst einmal ein paar Fragen über das Bewusstsein stellen. Wo bin ich, wenn ich schlafe? Wo ist mein Bewusstsein während des Schlafs? Und offensichtlich ist Bewusstsein manchmal auch während einer Narkose möglich. Wie lässt es sich erklären, dass einige Patienten im Nachhinein genau schildern können, was während einer Narkose, meist dann, wenn es bei ihrer Operation zu Komplikationen kam, gesagt oder getan wurde? Sollten wir ein Bewusstsein auch dann in Betracht ziehen bei jemandem, der im Koma liegt, bei dem die Ärzte Hirntod diagnostiziert haben, an der Spender für eine Organtransplantation vorbereitet wird? Kürzlich wurden in den Niederlanden verschiedene Bücher darüber veröffentlicht, was Koma-Patienten nach einem schweren Verkehrsunfall im Bewusstsein erfahren haben oder während einer Komas aufgrund von Komplikationen mit Hirnhochdruck nach der Operation eines Gehirntumors. Beim letzteren Patienten wurde durch den Neurologen Hirntod diagnostiziert. Aber glücklicherweise weigerte sich die Familie, einer Organspende zuzustimmen, und er kam nach 3 Wochen wieder zu Bewusstsein. Diese Patienten berichteten, dass sie während der Zeit im Koma bei klarem Bewusstsein waren, mit Erinnerungen, Gefühlen und Wahrnehmungen außerhalb und oberhalb ihres Körpers. Auch, dass sie die Schwestern, Ärzte und Familie in und um die Intensivstation herum gesehen haben. Bedeutet Hirntod tatsächlich Tod oder ist es nur der Anfang des Sterbeprozesses, der Stunde oder tagelang dauern kann? Und was passiert mit dem Bewusstsein während dieser Phase? Den vielen Berichten über NTE entsprechend sollten wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass jemand während eines Herzstillstandes Bewusstsein haben kann. Aber sollten wir uns auch nicht fragen, ob es nicht auch dann Bewusstsein geben kann, nachdem jemand tatsächlich gestorben ist und sein Körper schon kalt ist? Wer antworten will, muss diese Fragen stellen dürfen. Zuallererst, was ist überhaupt eine Nahtoderfahrung, ein NTE? Manche Menschen, die eine lebensbedrohliche Krise überlebt hatten, berichten von einer außerordentlichen Bewusstseinserfahrung. Eine NTE kann als die berichtete Erinnerung der Gesamtheit aller Eindrücke während eines besonderen Bewusstseinszustandes beschrieben werden, einschließlich einer Anzahl besonderer Elemente wie der außerkörperlichen Erfahrung, angenehme Gefühle, der Tunnelvision, das Licht, die Begegnung mit verstorbenen Verwandten oder eine Lebensrückschau. Es sind viele Umstände beschrieben, während der eine NTE berichtet wird, wie zum Beispiel Herzstillstand, klinischer Tod, Schock nach Blutverlust, Koma infolge traumatischer Hirnverletzung oder innere Hirnblutung, nahe Tod durch Ertrinken, Kinder oder Erstickungstod, aber auch bei ernsthaften Erkrankungen, die jedoch nicht unmittelbar lebensbedrohlich waren, während einer Depression oder im Verlauf tiefer Meditation, aber auch ohne offensichtliche Gründe. Eine ähnliche Erfahrung wie die einer NTE kann während der Sterbephase stattfinden. Und diese werden Totenbettvisionen genannt. Die NTE führt fast immer zu tiefgreifenden und nachhaltigen Änderungen der Lebensausfassung, zu verstärkter intuitiver Sensibilität und zu einer furchtlosen Einstellung gegenüber dem Tod. Nahtoderfahrungen geschehen aufgrund der verbesserten Überlebensrate durch moderne Technik zur Wiederbelebung mit wachsender Häufigkeit. Der Inhalt einer NTE und die Wirkung auf die Patienten scheint weltweit ähnlich zu sein. In allen Kulturen und zu allen Zeiten, der subjektive Charakter und der fehlende Bezugsrahmen dieser Erfahrung bringen es mit sich, dass das Vokabular, mit dem diese Erfahrungen geschildert werden, durch individuelle, kulturelle und religiöse Faktoren geprägt ist. Und Gleiches gilt es für die Interpretationen einer NTE. Ein Kind wird seine Erlebnisse anders in Worte fassen und interpretieren als ein Erwachsener. Ein Christ anders als eine Buddhist oder Atheist. Eine aktuelle Zufallsstichprobe in Deutschland und in den USA zufolge müssen rund 4% der gesamten Bevölkerung in der westlichen Welt eine Nahtoderfahrung gehabt haben. Das heißt, dass mehr als 3 Millionen Menschen in Deutschland eine NTE gehabt haben müssen. Aber warum hören wir Ärzte kaum jemals davon, dass ein Patient von einer NTE erzählt? Für Ärzte ist die NTE meistens ein unfassbares und unbekanntes Phänomen. Patienten sind aufgrund der negativen Reaktionen, die sie zumeist erleben, sehr zurückhaltend damit, ihre Erfahrung anderen mitzuteilen. Die meisten Menschen wollen ihre Geschichte einfach nicht glauben. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass man ihnen glaubt, dass man ohne Kommentar und ohne Vorurteile einfach zuhören wird. Eines Tages gab es eine Konferenz zum Thema NTE in einem Universitätskrankenhaus mit mehr als 300 Menschen im Publikum. Und am Ende der Konferenz, nach einigen Vorträgen über NTE, stand ein Mann auf und sagte: Ich bin seit 25 Jahren Kardiologe und ich habe noch nie solch absurde Geschichte gehört. Das ist totaler Unsinn. Ich glaube kein Wort davon. Da stand ein anderer Mann im Publikum auf und sagte: Ich bin einer Ihrer Patienten. Ich hatte während einem Herzstillstand eine NTE und Sie wäre die Letzte, die ich davon erzählen würde. Sie fühle genau, dass diese Menschen nicht anhören können. Im Jahre 1969 wurde zur Zeit meiner Facharztausbildung als Kardiologe ein Patient in der kardiologischen Abteilung durch Defibrillierung erfolgreich wiederbelebt. Der Patient kam wieder zu Bewusstsein und war sehr, sehr enttäuscht. Er erzählte mir davon, dass er durch einen Tunnel gegangen sei, dass er ein Licht und schöne Farbe gesehen habe und dass er Musik hörte. Ich habe dieses Ereignis nie vergessen, aber ich habe nicht daraus gemacht. Jahre später, 1975, hat Raymond Moody erstmal das sogenannte Nahtoderfahrung oder Nahtoderlebnis oder NTE beschrieben. Es ist aber eine Erfahrung, die weltweit in die Geschichte vieler Kulturen, vieler Religionen und zu allen Zeiten gemeldet wurde, wie es uns das Bild des holländischen Malers Hieronymus Bosch aus dem Jahre 1480 zeigt, in dem Verstorbene durch einen Tunnel ins Licht geleitet werden. Aber ich begann erst im Jahre 1986 systematisch meine Patienten zu interviewen, nachdem ich ein Buch über NTE gelesen hatte. Und zu meiner großen Überraschung konnten mir innerhalb von 2 Jahren 12 von 50 Patienten, die in der Vergangenheit einen Herzstillstand erlebt hatten, von einer NTE berichten. Meine wissenschaftliche Neugier begann zu wachsen, denn unsere aktuellen medizinischen Vorstellungen zufolge ist es nicht möglich, während eines Herzstillstandes Bewusstsein zu erfahren, wenn der Kreislauf und die Atmung ausgesetzt hatten. Das Phänomen Nahtoderfahrung warf jedoch für mich eine Reihe grundsätzlicher Fragen auf. Wie und warum kommt es zu einer Nahtoderfahrung? Wie entstehen ihre Inhalte? Warum bewirken sie derartig tiefgreifende Veränderungen im Leben der Betroffenen? Mit einigen Antworten auf diese Frage konnte ich mich nicht zufrieden geben, weil sie mir lückenhaft, falsch oder unbegründet erschienen. Bis vor kurzem gab es keine prospektive und wissenschaftlich entwickelte Studie, die Gründe und Inhalte einer NTE hätte erklären können. Alle Studien waren retrospektiv und aus Respekt von Patienten sehr selektiv. Wir wollten wissen, ob es eine physiologische, pharmakologische, psychologische oder demografische Erklärung dafür geben kann, warum Menschen während einer Phase klinischen Todes Bewusstsein erleben können. So begannen wir in 1988 eine prospektive Studie mit 344 aufeinanderfolgenden Überlebenden eines Herzstillstands in 10 holländischen Krankenhäusern mit dem Ziel, die Häufigkeit, den Grund und den Inhalt der NTE zu erforschen. Wir untersuchten Patienten, die einen Herzstillstand hatten, denn diese sind gut beschriebene, lebensbedrohliche medizinische Situationen, in denen Menschen aufgrund irreversiblen Hirnschädigungen ultimativ sterben werden, wenn nicht innerhalb von 5 bis 10 Minuten eine Wiederbelebung eingeleitet wird. Ein Herzstillstand wird auch klinischer Tod genannt. Es ist das dem Sterbeprozess ähnlichste Modell. Wir führten innerhalb weniger Tage nach der Wiederbelebung ein kurzes, standardisiertes Interview mit Patienten durch, die sich zu diesem Zeitpunkt wieder ausreichend erholt hatten. Und fragte sie, ob bzw. was sie sich aus der Phase der Bewusstlosigkeit im Gedächtnis rufen könnten. Wenn sich Patienten an die Zeit ihrer Bewusstlosigkeit erinnern konnten, wurden ihre Erfahrungen entsprechend eines gewichteten Kernerfahrungsindex kodiert. Je mehr Elemente berichtet wurden, desto tiefer war die Erfahrung und desto höher war der daraus ergebende Punktestand. Aus unserer Studie ging hervor, dass sich 282 Patienten, 82%, nicht an die Phase ihrer Bewusstlosigkeit erinnern konnten. Aber 62 Patienten, 18% der 344 Patienten, berichteten dagegen von einer gewissen Erinnerung zur Zeit des klinischen Todes. Von diesen Patienten hatten 12% eine Kernerfahrung mit einer Punktzahl von 6 oder höher. Und in unserer Studie berichtet ungefähr 50% der Patienten mit einer NTE davon, dass sie ihres eigenen Todes bewusst gewesen wären. Oder sie hatten positive Emotionen. Ungefähr 25% der Patienten hatten eine außerkörperliche Erfahrung. 30% berichteten von einem Tunnelerlebnis. Etwas 25% hatten eine Kommunikation mit dem Licht oder beobachten Farben. Etwas 30% der Patienten sahen eine himmlische Landschaft oder hatten eine Begegnung mit verstorbenen Verwandten. 13% erlebten einen Lebensrückblick und 8% nahm eine Grenze wahr. In unserer Studie wurden also alle bekannten Elemente einer NTE genannt. Niemand schilderte jedoch in unserer Studie eine furchteinflößende oder negative Erfahrung, aber ich kenne Patienten mit solcher Angsterfahrung. Die Frage, was könnte der Unterschied sein zwischen den kleinen Prozentzahl an Patienten, die von einer NTE berichten und denen, die keine berichtet hatten? Zu unserer Überraschung fanden wir heraus, dass weder die Dauer des Herzstillstandes, 2 Minuten oder 8 Minuten, noch die Dauer des Bewusstlosigkeit, 5 Minuten oder 3 Wochen im Koma, oder die Notwendigkeit einer Intubation bei komplizierter Wiederbelebung, noch einer induzierten Herzstillstand bei elektrophysiologischer Stimulation, EPS, irgendeinen Einfluss auf die Häufigkeit einer RTE hatte. Und es ist nicht statistisch signifikant. Auch konnten wir keinerlei Beziehung zwischen der Häufigkeit einer NT und der Verabreichung von Drogen oder Todesangst vor dem Herzstillstand oder irgendeinen Vorwissen über NTE, Geschlecht, Religion oder Bildung feststellen. Und zusätzlich haben wir eine Langzeitstudie durchgeführt, für die wir 2 und 8 Jahre nach dem Herzstillstand Interviews mit alle zu diesem Zeitpunkt noch lebende Personen mit NTE aufgezeichnet haben und gleichzeitig mit einer passenden Kontrollgruppe von Überlebenden eines Herzstillstandes, die keine NTE hatten. Und diese Studie wurde konzipiert, um zu bewerten, ob der Verlust von Todesangst, die Transformation der Haltung gegenüber dem Leben und eine erweiterte intuitive Sensibilität das Ergebnis einer NTE war oder nur die Folge des Herzstillstandes an sich. Nur die Patienten mit einer NTE hatten diese Transformation und wandelten sich von Betroffenen zu Beschenkten. Aber dieses Prozess kann in den ersten 5 bis 15 Jahren nach dem NTE Depressionen, Gefühle von Heimweh und Einsamkeit auslösen. Erstens ist ein NTE bestimmt auch ein Trauma. Und was überraschend und unerwartete Erkenntnis auch war, ist die derart lang anhaltende Wirkung einer Erfahrung, die nur wenige Minuten gedauert hat. Zu unserer großen Überraschung zeigte sich also in unserer prospektiven Studie nicht, dass psychologische, pharmakologische oder physiologische Faktoren diese Erfahrung erklären können, die sich während eines Herzstillstandes abspielen. Wenn die rein physiologische Erklärung sowie Sauerstoffmangel im Gehirn zutreffen würde, müsste nahezu nahezu alle Patienten, die einmal klinisch tot waren, eine NTE berichtet haben. Denn alle Patienten in unserer Studie waren ja aufgrund von Sauerstoffmangel im Gehirn, verursacht durch einen Herzstillstand, bewusstlos. Dennoch berichtete nur 18% eine NTE. Eine NTE ist so etwas wie ein veränderter Bewusstseinszustand, in der Erinnerungen, Identität und Erkenntnis zusammen mit Emotionen unabhängig vom bewusstlosen Körper funktionieren und damit die Möglichkeit einer sinnesunabhängigen Wahrnehmung beinhalten. Offensichtlich ist während einer NTE ein erweitertes Bewusstsein unabhängig von dem normalen, mit dem Körper verbundenen Wachenbewusstsein erfahrbar. In 4 Perspektive-Studien mit identischem Studiedesign, unsere holländische Studie, der Studie von Bruce Grayson aus den USA und die britische Studie von Sam Parnie und Peter Fennec und von Penny Sartori, konnte bei einer Gesamtheit von 562 Patienten etwa die gleiche Prozentzahl an NTE erhoben werden. Nur in unserer holländischen Studie konnte die statistische Beziehung zwischen die möglichen Faktoren, die das Auftreten einer NTE beeinflussen können, erforscht werden. Grayson schreibt in seinem Kommentar, dass keines der physiologischen oder psychologischen Modelle an sich, vor sich aus, all die gemeinsamen Eigenschaften einer NTE erklären können. Das Paradoxon, dass gerade in einer Phase, in der die Durchblutung des Gehirns vollkommen zum Erliegen kommt, ein erweitertes und klares Bewusstsein sowie logische Denkprozesse möglich sind, wirft besonders heikle Fragen zu unserem heutigen Verständnis von Bewusstsein und der Beziehung zwischen Bewusstsein und Gehirnfunktionen auf. Ein klares Empfindungsvermögen und komplexe Wahrnehmungsprozesse während einer Phase offensichtlichen klinischen Todes ist eine Herausforderung an das Konzept, nachdem das Bewusstsein ausschließlich im Gehirn verankert ist. Und Sam Parnie und Peter Fennec schreiben, dass die Daten aus verschiedenen NTE-Studien nahelegen, dass die NTE während der Bewusstlosigkeit auftreten. Und dies ist eine überraschende Schlussfolgerung, denn wenn das Gehirn so außer Funktion ist, dass der Patient im tiefen Koma liegt, müssen die Hirnstrukturen, die subjektive Erfahrungen und Erinnerungen stärken, ernsthaft beeinträchtigt sein. Dann könnte komplexe Erfahrungen, wie sie in einer NTE berichtet werden, gar nicht auftreten oder gar im Gedächtnis bewahrt werden können. Von solchen Patienten würde man keine subjektive Erfahrungen erwarten. Und Penny Sartori schlussfolgert, dass es gemäß der gängigen Wissenschaft nahezu unmöglich ist, eine wissenschaftliche Erklärung für NTE zu geben, solange wir glauben, dass das Bewusstsein nur ein Nebeneffekt eines funktionierenden Gehirns ist. Die wissenschaftliche Forschung der NTE bringt uns an die Grenzen unserer medizinischen und neurophysiologischen Ideen über die Reichweite unseres menschlichen Bewusstseins in den Zusammenhang mit dem Gehirn. Aufgrund des Mangels auf Beweisen jeglicher Theorie über die NTE muss das Konzept, wie es bislang angenommen, aber nie wissenschaftlich belegt werden konnte, dass nämlich Bewusstsein und Erinnerungen von einer großen Neuronengruppe erzeugt werden und im Gehirn verortet sind, zur Diskussion gestellt werden. Wie kann klares Bewusstsein außerhalb eines Körpers zu einem Moment, da das Gehirn in einer Phase klinischen Todes und ohne EEG-Ausschlag nicht mehr funktioniert, erlebt werden. Im Übrigen haben sogar blinde Menschen glaubwürdige Wahrnehmungen während einer außerkörperlichen Erfahrung zur Zeit einer NTE berichtet. Bevor ich nur einige neue physiologische Aspekte der Hirnfunktion während einer Herzstillstandes detailliert erörtere, würde ich gerne bestimmte Elemente einer NTE näher betrachten. Zunächst die außerkörperliche Erfahrung. Menschen mit außerkörperlicher Erfahrung haben Wahrnehmungen aus einer Position außerhalb und oberhalb ihres Körpers, die sich im Nachhinein gut überprüfen lassen. Nahtoderlebenden haben das Gefühl, als hätten sie ihren Körper wie ein alter Mantel abgestreift und zurückgelassen. Doch zu ihrem großen Erstaunen sind ihnen ihre eigene Identität, ihre Wahrnehmungsfähigkeit, ihre Emotionen und ein sehr klares Bewusstsein erhalten geblieben. Diese außerkörperliche Wahrnehmung ist wissenschaftlich bedeutsam, weil Ärzte, Krankenschwestern und Angehörige diese berichtete Wahrnehmung verifizieren können und den präzisen Moment der NTE mit dem außerkörperlichen Erfahrung, die während der Wiederbelebung stattfand, bestätigen. In einem kürzlich erschienenen Bericht über 93 überprüfte Berichte von potenziell nachweisbaren außerkörperlichen Wahrnehmungen während einer NTE hat Jen Holden herausgefunden, dass ungefähr 90% vollständig akkurat waren, 8% nur kleine Fehler enthielten und nur 2% total falsch waren. Das beweist, dass eine außerkörperliche Wahrnehmung keine Halluzination sein kann, denn diese sind sinnliche Wahrnehmungen, die zwar subjektiv als real belebt werden, die jedoch objektiv mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen. Und es handelt sich zudem weder um eine Sinnetäuschung oder Delusion. Dies wäre eine Fehlinterpretation einer richtigen Wahrnehmung bzw. einer Wahnvorstellung. Noch um eine Illusion, also ein Trugbild oder eine falsche Realitätsvorstellung. Sollte also eine außerkörperliche Erfahrung als eine Art Wahrnehmung jenseits der Sinne betrachtet werden. Also eine Art außersinnliche Erfahrung. Dies zeigt sich klar in dieser Zeichnung eines 6-jährigen Mädchens, die fast ertrunken wäre und im Krankenhaus wiederbelebt wurde. In dieser Zeichnung sehen Sie ein glückliches und lachendes Kind hier von oben, das ihre eigene Wiederbelebung hier beobachtet. Und dies ist ein Bericht einer Krankenschwester aus einer kardiologischen Abteilung in einem holländischen Krankenhaus. Während der Nachtschicht bringt ein Krankenwagen einen 44 Jahre alten, komatösen Mann in die Herzabteilung, dessen Körper sich bereits blau verfärbt hatte. Man hat ihn ungefähr 30 Minuten vorher komatös auf einer Wiese gefunden. Als wir anfangen, ihn zu intubieren, zeigt sich, dass er eine Zahnprothese trägt. Ich nehme diese obere Prothese heraus und lege sie auf dem Instrumentenwagen. Nach etwas 1,5 Stunden zeigt sich beim Patienten ausreichender Herzrhythmus und Blutdruck, aber er wird noch immer beatmet und intubiert und ist noch immer im Koma. Er wird auf dem Intensivstation gebracht, damit die nötige künstliche Beatmung fortgesetzt werden kann. Erst nach mehr als einer Woche im Koma treffe ich den Patienten wieder, der sich nun wieder auf dem kardiologischen Abteilung befindet. In dem Moment, als er mich sieht, sagte er, oh, diese Krankenschwester weiß, wo meine Zahnprothese ist. Ich bin sehr, sehr überrascht. Dann erläutert er, Sie waren da, als ich im Krankenhaus gebracht wurde. Und Sie nahmen mir die Zahnprothese aus dem Mund und haben sie auf den Wagen gelegt, auf dem all die Flaschen waren. Ein Schublade war darunter und da hinein haben sie meine Prothese getan. Ich war ausgesprochen überrascht, denn ich erinnere mich, dass das passierte, während dieser Mann im tiefen Koma lag und der Wiederbelebung im vollen Gange war. Es war offenkundig, dass der Mann sich selbst im Bett liegen hat sehen und dass er wahrgenommen hat, wie die Krankenschwester und Ärzte mit seiner Wiederbelebung beschäftigt waren. Er war sogar in der Lage, korrekt und detailliert sowohl den kleinen Raum zu beschreiben, in dem er wiederbelebt wurde, als auch die Anwesende wie ich. Er ist zutiefst beeindruckt von dieser Erfahrung. Und dann der holographische Lebensrückblick. Während dieser Lebensrückblickes fühlt das Subjekt die Präsenz und erneuerte Erfahrung nicht nur von jeder einzelnen Tat, sondern auch von jedem Gedanken aus seinem vergangenen Leben. Und man wird sich gewahr, dass alles davon ein Energiefeld darstellt, welches sowohl einen selbst als auch andere beeinflusst. Alles, was man getan und gedacht hat, scheint bedeutungsvoll und gespeichert zu sein. Weil man selbst mit den Erinnerungen, Gefühlen und dem Bewusstsein anderer verknüpft ist, erfährt man die Konsequenzen seine eigenen Gedanken, Worte und Taten dieser anderen Person gegenüber zu dem Zeitpunkt, in dem sie stattgefunden haben. Man versteht nun das kosmische Gesetz, dass alles, was man anderen tut, ultimativ auf einem zurückkommt. In einer Lebensschau überblickt man sein ganzes Leben in einem einzigen Augenblick. Zeit und Distanz scheinen nicht mehr existent. Man gelangt ganz plötzlich an einen Ort, auf den man gerade noch seine Gedanken gerichtet hat. Und man kann Stunden oder Tage lang über die Lebensschau sprechen, obwohl die Herzstillstand nur wenige Minuten gedauert hat. Alles scheint gleichzeitig existent und gleichzeitig erlebbar. Alles und jeder Mensch scheinen zeitlos miteinander verbunden zu sein. Zitat: Mein ganzes Leben bis zum heutigen Tag schien sich in einer Art panoramaartige dreidimensionalen Rückblick vor mir auszubreiten. Jedes Ereignis wurde von einem Wissen über Gut oder Böse oder einer Einsicht in seine Ursache und Folge begleitet. Ich betrachtete alles nicht nur ausschließlich aus meiner Warte, sondern kannte auch die Gedanken aller anderen, die an diesem Ereignis beteiligt waren, als wären ihre Gedanken in mir. Ich konnte nicht nur sehen, was ich getan und gedacht hatte, sondern sogar, wie mein Handeln andere beeinflusst hatte, als sehe ich mit allwissenden Augen. Auch die Gedanken gehen nicht verloren. Denken Sie mal hierüber nach. Und immerfort wurde während des Rückblicks die Bedeutung der Liebe bezeugt. Im Nachhinein kann ich nicht sagen, wie lange dieser Lebensüberblick oder diese Lebenserkenntnis dauerte. Es kann eine ganze Weile gewesen sein, denn jeder Punkt wurde berührt. Andererseits erschien es mir wie ein Bruchteil einer Sekunde, da ich alles gleichzeitig wahrnahm. Zeit und Distanz waren scheinbar nicht mehr existent. Ich war überall gleichzeitig und manchmal wurde meine Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt und schon war ich dort. Dann auch eine Vorausschau kann man erfahren, bei dem sowohl zukünftige Bilder aus dem persönlichen Leben als auch allgemeine Zukunftsbilder auftauchen können. Und wieder scheint es, als ob es während dieser Vorausschau weder Zeit noch Raum gäbe. Die Schilderungen überprüfbarer Begebenheiten, die sich erst zukünftig ereignen, führen unverweigerlich zu Fragen des freien Willens zu der Überlegung, ob und wie weit man seine eigene Zukunft bestimmen oder beeinflussen kann. Zitat: Und blitzartig sah ich, wie mein Leben weitergehen würde. Ich überblickte einen Großteil meines Lebens, der noch vor mir lag. Die Sorge um meine Kinder, die Krankheit meiner Frau, alle Situationen, in die ich selbst geraten würde, sowohl auf meiner Arbeit wie privat. Ich überblickte alles vollkommen. Ich sah den Tod meiner Frau und das Sterben meiner Mutter vorher. Irgendwann schrieb ich alles, was ich damals vorgesehen hatte, auf. Im Laufe der Jahre konnte ich es dann einfach abhaken. So hatte ich auch meine Frau auf ihrem Sterbebett in einem weißen Tuch gesehen und genau so ein Tuch bekam sie kurz vor ihrem Tod von einer ihrer Freundinnen. Und wenn man verstorbene Bekannte oder Verwandte in einer Dimension jenseits dieser Welt begegnet, werden diese üblicherweise durch ihre Erscheinung erkannt, während Kommunikation durch Gedankentransfer möglich wird. Folglich ist es während einer NTE also möglich, mit dem Bewusstsein verstorbener Menschen in Kontakt zu kommen, Verbundenheit. Manchmal wurden Menschen getroffen, von denen es nicht möglich war zu wissen, dass sie tot waren. Manchmal werden sie in ihrer NTE ihnen unbekannten Menschen begegnet. Zitat: Als ich während meines Herzzustandes eine NTE hatte, sah ich nicht nur meine verstorbene Großmutter, sondern auch einen Mann, der mich liebevoll anschaute, den ich jedoch nicht erkannte. Etwa 10 Jahre später, an ihrem Sterbebett, erzählte mir meine Mutter, dass ich aus einer außerehelichen Beziehung hervorgegangen sei. Mein biologischer Vater war ein Jude, den man im Zweiten Weltkrieg abtransportiert und umgebracht hatte. Meine Mutter zeigte mir sein Foto. Der unbekannte Mann, den ich etwa 10 Jahre zuvor während meiner NTE gesehen hatte, war offenbar mein biologischer Vater. Manche Patienten sind in der Lage zu beschreiben, wie sie in ihren Körper zurückgekehrt sind. Und das meist durch das obere Ende des Kopfes, nachdem sie verstanden hatten, dass es noch nicht an der Zeit war oder dass sie noch eine Aufgabe zu erfüllen hatten. Die bewusste Zurückkehr in den Körper wird als etwas sehr Bedrückendes empfunden. Sie können in ihrem Körper wieder zu Bewusstsein, sie kommen in ihrem Körper wieder zum Bewusstsein und nehmen das als Eingesperrtsein in ihrem beschädigten Leib wahr, indem sie wieder all die Schmerzen und Einschränkungen durch ihre Krankheit spürten. Und auch zu allen Menschen, die eine NTE erfahren haben, verlieren die Angst vor dem Tod. Dies ist eine Folge der Wahrnehmung, dass es ein fortdauerndes Bewusstsein gibt, in dem alle Gedanken und vorausgegangene Ereignisse bestehen bleiben. Die Angstfreiheit wird sogar dann belebt, wenn sie von Anwesenden oder gar von einem Arzt für tot erklärt worden sind. Man ist von leblosen Körper getrennt, behält aber seine Identität und ein klares Bewusstsein mit der Fähigkeit der Wahrnehmung. Der Mensch scheint mehr zu sein als nur ein Körper. Zitat: Es fällt nicht in meinen Bereich zu erörtern, was nur durch den Tod bewiesen werden kann. Für mich jedoch war dieses segensreiche Erlebnis ausschlaggebend dafür, dass ich nun überzeugt bin, dass das Bewusstsein über das Grab hinaus fortbesteht. Und ich weiß jetzt ganz sicher, dass Körper und Bewusstsein getrennt voneinander existieren. Der Tod war nicht der Tod, sondern eine andere Lebensform. All diese Elemente einer NTE wurden während der Phase offensichtlicher Bewusstlosigkeit durchlebt. Wir wissen, dass Patienten mit Herzstillstand innerhalb von Sekunden bewusstlos werden, mit dem plötzlichen Verlust aller Körperreflexe und mit dem Wegfall der Hirnstammaktivitäten, der Verlust der Würgereflexe und des Augenreflexes und die starre und erweiterte Pupillen und auch einen Atemstillstand sind klinische Erkenntnisse bei diesen Patienten. Die Beobachtung der elektrischen Aktivität der Hirnrinde mit bildgebenden Verfahren, das EEG, hat gezeigt, dass innerhalb von 10 bis 20 Sekunden immer eine Nulllinie auftritt. Wir sollten dabei beachten, dass bei einem akuten Herzinfarkt die Dauer eines Herzstillstandes auf dem Intensivstation üblicherweise 60 bis 120 Sekunden dauert. In einer normalen Krankenhausabteilung oder gar außerhalb des Krankenhauses dauert es noch gar viel länger. Immer viel, viel länger als 15 bis 20 Sekunden. Bei allen Überlebenden eines Herzstillstandes muss in die prospektive Studien also eine Nulllinie auf dem EEG angezeigt worden sein. Der ziemlich häufig geäußerte Einwand, dass eine Nulllinie auf dem EEG kein Beweis wie das völlig Fehlen von Hirnaktivität sei, weil es sich dabei hauptsächlich um eine Registrierung der elektrischen Aktivität des Großhirnrinde handelt, verfehlt meines Erachtens der Kern der Argumentation. Denn es geht nicht darum, ob es vielleicht irgendwo im Gehirn noch irgendeine Form nicht messbarer Aktivität geben könnte, sondern darum, ob die spezifische Formen von Gehirnaktivität vorhanden sind, die nach Auffassung der modernen Neurowissenschaften für eine bewusste Erfahrung notwendig sind, mit gesamter Aktivität vieler neuronaler Netzwerke. Und gerade diese spezifische Formen von Gehirnaktivität lassen sich bei Patienten mit Herzstillstand im EEG überhaupt nicht mehr erkennen. Hier ist auch die Kommunikation zwischen verschiedenen neuronalen Netzen oder der damit einhergehende Interpretation von Informationen nicht gewährleistet. Dies wäre aber eine Voraussetzung für Wachbewusstsein, die nicht nur bei Narkose und Tiefschlaf, aber auch in einem Herzstillstand nicht mehr gegeben ist. So müssen wir also in der überraschenden Schlussfolgerung kommen, dass während eines Herzstillstandes die NTE während eines vorübergehenden Verlusts alle Funktionen der Gehirnrinde und des Hirnstammes erlebt wird. Wie kann zu einem Moment, dass das Gehirn in einer Phase klinischen Todes nicht mehr funktioniert, dass das EEG keinen Ausschlag mehr zeigt, ein klares, erweitertes Bewusstsein außerhalb des Körpers erfahren werden. Mit Wahrnehmung der eigenen Identität und von Emotionen, mit umfassendem Wissen, mit assoziativen Gedanken, mit Erinnerungen auch die Bewahrung aller Gedanken. Das Bewusstsein befindet sich auf einer Dimension jenseits von Raum und Zeit, weil Vergangenheit und Zukunft verfügbar sind. Und auch eine außerkörperliche Wahrnehmung ist möglich, mit einer späteren bewussten Rückkehr in den Körper. Wie ich bereits sagte, wirft das Paradoxon, das gerade in einer Phase, in der die Durchblutung des Gehirns vollkommen zu erliegen kommt, ein erweitertes und klares Bewusstsein sowie logische Denkprozesse möglich sind, besonders heikle Fragen zu unserem heutigen Verständnis von Bewusstsein und der Beziehung zwischen Bewusstsein und Gehirnfunktionen auf. Wir müssen zugeben, dass es nicht möglich ist, das Bewusstsein aus neuronalen Prozessen zu reduzieren, wie es von zeitgenössischen Neurowissenschaftlern verstanden wird. Denn es ist nach wie vor eine unbewiesene Annahme, dass das Bewusstsein und die Erinnerungen dem Gehirn allein entstammen. Und bis heute gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis für neuronale Korrelate für alle Aspekte subjektiver Erfahrungen. Eine unmittelbare Evidenz darüber, wie Neuronen oder neuronale Netzwerke möglicherweise die subjektive Essenz des Verstandes und der Gedanken produzieren, fehlt bislang. Damit haben wir auch Grund zu zweifeln, dass man bei Aktivierung spezieller neuronaler Netzwerke denselben Inhalt von Gedanken und Gefühlen vorfinden wird. Dies scheint deshalb extrem unwahrscheinlich, weil neuronale Aktivierung schlicht und einfach nur neuronale Aktivierung ist. Es reflektiert lediglich den Gebrauch dieser Strukturen. Dies könnte mit einer Radio verglichen werden. Man kann das Radio durch Anschalten aktivieren. Man kann eine bestimmte Wellenlänge aktivieren, indem man einen bestimmten Sender wählt. Aber man wird dadurch dennoch keinen Einfluss auf den Inhalt des Programms haben, das man hören wird. Das Radio anzuschalten beeinflusst nicht den Inhalt des Programms. Eine neuronale Aktivierung allein erklärt noch nicht den Inhalt von Gefühlen und Empfindungen. Es scheint offensichtlich unmöglich, mit unseren aktuellen medizinischen und wissenschaftlichen Konzepten alle Aspekte der subjektiven Erfahrung, die während eines vorübergehenden Verlustes aller Hirnfunktionen bei einer MTE berichtet werden, zu erklären. Aber Aufgabe der Wissenschaft ist meiner Meinung nach die Erforschung neuer Mysterien als alten Tatsachen und Konzepten anzuhaften. Friedrich von Eden, ein berühmter holländischer Arzt, sagte bereits im Jahre 1890 in einem Vortrag über damals aktuelle Fortschritte der Wissenschaft: Ich persönlich bin mehr denn je davon überzeugt, dass der größte Feind wissenschaftlichen Fortschritts die Haltung ist, das Studium scheinbar unverständlicher, fremder oder unbekannter Tatsachen bereits im Vorfeld oder aufgrund von Vorurteilen abzulehnen und sich dessen zu verweigern, wie aktuell. Und Thomas Kuhn, ein amerikanischer Professor zur Philosophie, behauptet, dass die meisten typischen Wissenschaftler entgegen der allgemeinen Vorstellung keine objektiven und unabhängigen Denker seien. Sie versuchen die Theorie und die Fakten entsprechend ihrer Annahmen und Paradigmen im geschlossenen Denksystemen von Wissenschaftlern zu bringen, die Kuhn als eine Sammlung von Glaubenssätzen beschreibt. Eine Sammlung von Übereinkünften, wie Probleme verstanden werden müssen. Das Ergebnis davon sei eine Tendenz bei Wissenschaftlern, Forschungsergebnisse, die existierenden Paradigmen bedrohen könnten, zu ignorieren oder gar zu belächeln. Jene Beobachtungen, die durch die aktuelle Weltanschauung nicht erklärt werden können, werden Anomalien genannt. Und so werden diese Ergebnisse zunächst übersehen, ignoriert oder als Irrtum abgetan. Auch Nahtoderfahrungen werden als solche Anomalien betrachtet. Denn sie können nicht einfach durch unsere aktuellen medizinischen und wissenschaftlichen Ideen von dem Umfang unseres menschlichen Bewusstseins und der Beziehung zum Gehirn erklärt werden. The quest to find consciousness. Die Suche nach dem Bewusstsein. So ist es also in der Tat eine wissenschaftliche Herausforderung, neue Hypothesen zu erforschen, welche die berichtete Verbundenheit mit dem Bewusstsein anderer Personen und mit verstorbenen Verwandten erörtern. Die Möglichkeit erklären, wie man unmittelbar und gleichzeitig, nicht Lokalität, einen Rückblick oder eine Vorausschau von jemandes Leben in einer Dimension ohne unsere konventionelle, mit dem Körper verlinkte Konzept von Zeit und Raum erleben kann, in dem sowohl vergangene, gegenwärtige als auch zukünftige Ereignisse existieren, und die Möglichkeit, ein klares Bewusstsein zu haben mit Erinnerungen, mit einer eigenen Identität, mit Wissen und der Möglichkeit einer Wahrnehmung außerhalb und oberhalb seines eigenen leblosen Körpers. In meinem Konzept hat unser ganzes und nicht lokales Bewusstsein seinen Ursprung ist gespeichert in einer unsichtbaren Dimension jenseits von Zeit und Raum. Und die Hirnrinde dient lediglich als Schnittstelle für Teile dieses Bewusstseins, damit diese in unserem aktiven Wachbewusstsein empfangen werden können, da ja zu unserem physischen Körper gehört. Dies könnte mit dem Internet verglichen werden, da ja nicht dem Computer selbst entspringt, sondern nur durch ihn empfangen wird. In diesem Konzept ist das nicht-lokale Bewusstsein also nicht in der messbaren Domäne der Physik, unserer offensichtlichen Welt, verwurzelt. Die Erscheinungsform der physikalischen Aspekte des Bewusstseins, also unser waches Bewusstsein, das dem nicht-lokalen Bewusstsein entstammt, das kann durch Messmittel wie EEG, Kernspinresonanztomographie oder PET-Scan gemessen werden. Das nicht messbare und nicht lokales Bewusstsein könnte mit Gravitationsfeldern verglichen werden, bei denen nur die physikalischen Effekte gemessen werden können. Die Felder selbst jedoch sind nicht direkt nachweisbar. Das Unermessliche kann niemals gemessen werden. So wäre denn nun unser Hirn mit einem Fernsehapparat vergleichbar, der elektromagnetische Wellen empfängt und sie in Bilder und Klang verwandelt? Könnte es auch gleichzeitig mit einer Fernsehkamera verglichen werden, die Bilder und Klang in elektromagnetische Wellen verwandelt? Diese Wellen beinhalten das Wesentliche aller Informationen. Und wir werden uns diese elektromagnetischen Informationsfelder nur bewusst in dem Moment, wenn wir unser Fernseher benutzen oder was wir dann. Aber was wir dann empfangen, stammt nicht aus diesen Geräten. Meiner Ansicht nach sollte also die Hirnfunktion mit einer Transceiver, einer Übermittler-Empfangsmodul, verglichen werden. Unser Gehirn hat nur eine vermittelnde Funktion. Bei dem Versuch, dieses Konzept der gegenseitigen und vielleicht quantenmechanischen Interaktion zwischen dem unsichtbaren nicht-lokalen Raum und unserem sichtbaren materiellen Körper zu verstehen, scheint es angewiesen gemessen, es mit der modernen weltweiten Kommunikation zu vergleichen. Es gibt hier einen stetigen Austausch objektiver Informationen mittels elektromagnetischer Felder im Radio, im Fernsehen, im Handy oder im Laptop-Computer. Wir sind uns nicht des weiten Umfangs oder Radius der elektromagnetischen Felder bewusst, die beständig Tag und Nacht um uns herum existieren und uns sogar durchdringen. Und nicht nur uns, sondern auch dauerhafte Strukturen wie Wände und Gebäude. Genau in diesem Moment werden wir durchdrungen von Hunderttausenden von Telefonanrufen, von Hunderten von Radio- und Fernsehprogrammen. Wie ich schon sagte, werden wir unsere diese elektromagnetischen Informationsfelder nur bewusst in dem Moment, wenn wir unser Handy benutzen oder unser Radio, Fernsehen oder Computer anschalten. Was wir empfangen, ist nicht in dem Instrument gespeichert. Aber dank des Empfangsmoduls werden uns die Informationen aus diesen elektromagnetischen Feldern für unsere Sinne wahrnehmbar und damit findet dann auch Wahrnehmung in unserem Bewusstsein statt. Die Stimme, die wir durch unser Telefon hören, ist nicht im Telefon. Das Konzert, was wir durch unser Radio hören, wird durch das Radio übertragen. Die Bilder und die Musik, die wir im Fernsehen sehen und hören, wird durch unser Fernsehapparat übermittelt. Das Internet ist nicht im Laptop angesiedelt. Das Internet mit mehr als 1 Billion Webseiten kann nahezu im gleichen Moment in den USA, in Europa und Australien empfangen werden, nicht Lokalität. So können wir also zusammenfassen, dass unser waches Bewusstsein, welches wir als unser tägliches Bewusstsein erleben, nur ein Teil unseres endlosen Bewusstseins ist. In diesem endlosen oder nicht lokalen Bewusstsein ist alles Wissen, alle Weisheit und bedingungslose Liebe präsent und verfügbar. Und dieses nicht lokale Bewusstsein ist in einer Dimension verwahrt, das ohne das Konzept von Zeit und Raum auskommt, eine nicht lokale Verbundenheit einschließt. Man könnte es auch höheres Bewusstsein, göttliches Bewusstsein oder gar kosmisches Bewusstsein nennen. Die Verbundenheit mit diesem endlosen Bewusstsein kann während einer kritischen medizinischen Situation, ein NTE, erfahrbar sein. Während einer akuten Situation offenbar unvermeidbaren Todes in einem bevorstehenden Verkehrsunfall, Todesangsterfahrung. Während einer Meditation oder tiefen Entspannung, eine Erleuchtungserfahrung oder Erfahrung des Einsseins. Während sich verändernde Bewusstseinszustände während einer Regressiontherapie, Rückführung, Hypnose, Isolation, während des Gebrauchs von Drogen wie LSD und während der Endphase des Lebens, eine Totenbettvision. Die Verbundenheit mit diesem nicht lokalen Bewusstsein erklärt die erweiterte Intuition und auch die Erfahrung voraussagender und visionärer Träume. Und sie erklärt auch das Empfinden selbst aus der Distanz mit dem Bewusstsein sterbender Menschen oder von verstorbenen Verwandten in Kontakt zu sein, die sogenannte Piri- und postmortale Erfahrungen und Nachttoderfahrungen. Raymond Moody nennt diese Erfahrungen geteilte Toderfahrungen. Und infolge einer NTE erfahren möglicherweise die meisten Menschen oft zu ihrem eigenen Erstaunen und ihrer eigenen Verwirrung eine erweiterte intuitive Sensibilität, die auf der Verbundenheit mit dem nicht lokalen Raum, nicht lokalen Bewusstsein anderer gründet. Wahrscheinlich wird die funktional empfangende Kapazität in der Folge einer NTE permanent erweitert, was mit einem Radio verglichen werden könnte, das nicht nur Programm 1, das eigene Bewusstsein, sondern auch zur gleichen Zeit das Programm, die Programme 2, 3 und 4, das Bewusstsein anderer empfangen kann. Es gibt nach wie vor mehr Fragen als Antworten. Aber nach all die vorgenannten Aspekten einer offensichtlich erfahrenen Kontinuität unseres Bewusstseins sollten wir schließlich die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der Tod wie die Geburt, wo eher nur ein Übergang von einer Bewusstseinsstufe in einer anderen sein mag. Die unvermeidliche Schlussfolgerung, dass es eine Kontinuität des Bewusstseins gibt, weil man Bewusstsein unabhängig von der Hirnfunktion erfahren kann, könnte sehr wohl in der westlichen Wissenschaft ein weitreichender Wandel im wissenschaftlichen Paradigma herbeiführen. Es hat auch praktische Implikationen für aktuelle medizinische und ethische Probleme, wie die Pflege komatöser oder sterbender Patienten, für die Euthanasie, die Abtreibung und für die Organentnahme zur Transplantation von jemandem, der im Sterben liegt, dessen Herz noch in einem warmen Körper schlägt, für die jedoch die Diagnose Hirntod gestellt wurde. Ein solches Verständnis über das Erfahren einer Kontinuität unseres Bewusstseins ändert auch fundamental die Meinung von uns Menschen über den Tod. Denn die nahezu unvermeidliche Schlussfolgerung muss sein, dass zur Zeit des physischen Todes das Bewusstsein weiterhin in einer anderen Dimension erfahrbar ist, dem nicht lokalen Raum, in dem alles Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eingeschlossen sind. Der Tod ist nur das Ende unseres physischen Aspektes. Dennoch kann uns die NTE-Forschung nicht den unerschütterlichen wissenschaftlichen Beweis für diese Folgerung geben, weil Menschen mit einer NTE ja nicht gänzlich gestorben sind, sondern dem Tod nahe waren und ihr Gehirn in dieser Situation nicht funktionierte. Aber wie ich schon erklärt habe, wurde nunmehr wissenschaftlich bewiesen, dass während einer NT unabhängig von der Hirnfunktion ein nicht lokales Bewusstsein erfahrbar war. Uns waches Bewusstsein ist in unserem Körper erfahrbar, aber uns unbegrenztes, nicht lokales Bewusstsein ist nicht in unserem Gehirn angesiedelt. Das Bewusstsein bewegt sich immer in einer Dimension jenseits der üblichen Vorstellungen von Zeit und Raum auf. Zitat von einer kürzlich erschienenen Todesanzeige. Alles, was du hast, unterliegt dem Verfall. Doch was du bist, lebt jenseits von Zeit und Raum weiter. Also sind wir Bewusstsein und haben wir einen Körper. Denn auch ohne Körper können wir nach wie vor bewusste Erfahrungen haben. Wir sind doch immer Wesen mit Bewusstsein. Und wie ein Patient mit NTE mich geschrieben hat, ich kann ohne meinen Körper sein, aber mein Körper kann nicht ohne mich sein. Wir haben uns selbst gefragt, ob es eine biologische Grundlage für das Bewusstsein gibt. Ja, es gibt eine Art biologische Basis für unseres wachen Bewusstseins, da unser physischer Körper als eine Schnittstelle funktioniert. Und nein, es gibt keine biologische Basis für das endlose und nicht lokale Bewusstsein, das in einer höheren Dimension beheimatet ist. Dieses endlose Bewusstsein ist also nicht in unserem Gehirn angesiedelt und nicht auf unser Gehirn beschränkt. Unser Gehirn hat eine vermittelnde statt eine produzierende Funktion für das Erleben von Bewusstsein. Schließlich möchte ich Platon zitieren, der vor mehr als 2000 Jahren geschrieben hat, der zeitlich begrenzte materielle Körper ist der zeitlich begrenzte Träger unserer unsterblichen Seele. Zeit gibt es in der immateriellen Welt nicht. Und Platon ist überzeugt, dass in der Kommunikation Worte gebraucht werden müssen, dass die aber einen begrenzenden Faktor darstellen, um die wesentliche Essenz zu verbalisieren. Die wahre Natur der Dinge ist prinzipiell verborgen und kann nicht durch unsere Worte hervorgebracht werden. Aber genau das geschieht, wenn Menschen versuchen, von ihrer NTE zu sprechen. Oder wenn wir versuchen, über das Bewusstseinserfahrungen zu reden. Patienten sind darum sehr zurückhaltend damit, ihre Nahtoderfahrung anderen mitzuteilen. Wir wissen trotzdem, dass eine NT sich viel häufiger ereignet, als man bisher angenommen hat. Und die persönlichen Folgen einer solchen Erfahrung sind viel entscheidender, als Ärzte, Pflegekräfte und Angehörige je für möglich gehalten haben. Alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen sowie auch sterbende Patienten und deren Angehörigen sollten über diese besondere Erfahrung, die während eines klinischen Todes, im Koma, auf dem Sterbebett oder auch nach dem Sterben auftreten können, im Bilde sein. Diese Erfahrungen bewirken häufig sogar auf dem Sterbebett deutliche Veränderungen im Leben der Betroffenen, zu denen auch der Verlust von der Todesangst zählt. Wenn man diese Erfahrungen Raum gibt und sich ihnen aufmerksam zuwendet, ohne sofort ein Urteil über sie zu fällen, erleichtert man es dem Patienten und seiner Familie, die Erfahrung in das verbleibende Leben zu integrieren. Meiner Meinung nach muss die heutige Wissenschaft ihre Annahme über das Wesen der wahrgenommenen Wirklichkeit einer erneuten Prüfung unterziehen. Die heutige Wissenschaft geht größtenteils noch von einer Wirklichkeit aus, die ausschließlich auf materiell wahrnehmbaren Daten basiert. Mit den wissenschaftlichen Techniken der Gegenwart lassen sich Bewusstseinsinhalte weder messen noch nachweisen. Für mich bedeutet Wissenschaft, mit einem offenen Verstand Fragen zu stellen. Wissenschaft sollte die Suche sein nach Erklärungen von neuen Mysterien, und nicht das Anhaften von alten Vorstellungen. Und wer seine Ansicht nie geändert hat, weil er neue Konzepte nicht akzeptieren konnte, hat kaum je etwas dazu gelernt. Ich kann Ihnen versichern, dass ich ziemlich viel gelernt habe von all den Patienten, die bereit waren, ihre NTE mit mir zu teilen. Sie waren meine Lehrer. Und meine Ansicht hat sich durch die Studie nach NTE sehr stark geändert. Weil ich als junger Arzt noch nie gehört hatte, dass sich jemand an der Zeit seines Herzzustands erinnern konnte. Ich hatte in meinen Studien immer gelernt, dass so etwas völlig unmöglich war. Bewusstlose haben kein Bewusstseinserleben. Ich bin in einer akademischen Welt groß geworden, in der man mich lehrte, dass es für alles eine reduktionistische und materialistische Erklärung gibt. Ein Standpunkt, den ich bis dahin diskussionslos zugestimmt hatte. So stand für mich am Anfang die Neugier. Ich glaube und hoffe, dass die moderne Wissenschaft in naher Zukunft die Forschung subjektiver Erlebnisse wie die, die sich in unserem Bewusstsein ereignen, einschließen wird. Und dass wir nicht lokale Konzepte akzeptieren werden, um zu verstehen, wie wir miteinander, mit der Natur und mit unserer gefährdeten Erde in Verbindung stehen. Wir brauchen dringend einen wahren Paradigmenwechsel in die Wissenschaft. Aber die Schlussfolgerung aus der NTE-Forschung ist nicht nur wichtig für die Wissenschaft, sondern auch für die Gesundheitspflege und für unser Menschenbild. Die wissenschaftliche Forschung über NTE könnte ein sehr wichtiger Beitrag sein, um dabei mitzuhelfen, dass die Menschen ihre Meinung und ihr Bewusstsein ändern. Jeder Mensch erschafft sich aufgrund seines Bewusstseins seine eigene Wirklichkeit. Wenn man verliebt ist, erscheint einem die Welt wunderbar. Ist man dagegen depressiv, gleicht dieselbe Welt ein Jammertal. Die objektive Außenwelt besteht allein aus dem Bild, was wir in unserem eigenen Bewusstsein konstruiert haben. Und so hält jeder sein eigenes Weltbild aufrecht. So müssen wir persönliches Bewusstsein ändern, um die Welt zu verändern und um die Art, wie wir leben, zu verändern. Denn die achtet nicht auf die Nachhaltigkeit, so wie wir gegenwärtig unsere Erde systematisch zerstören und ausplündern, nur weil wir in einer Wettbewerbs- und materiellen Gesellschaft leben. In unserer Kurzsichtigkeit und Ignoranz vergessen wir, über die Zukunft unserer Umwelt nachzudenken, über die Welt, in der unsere Kinder und Enkelkinder werden leben und überleben müssen. Wenn die Macht der Liebe stärker wird als die Liebe zur Macht, wird unsere Welt sich ändern. Das wird in der Tat einen gewaltigen Bewusstseinswandel erfordern. Und wir alle sollten uns für diesen Wandel verantwortlich fühlen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gerne, Sabine Mähne.
Ja, einen schönen guten Abend. Jetzt stehe ich wieder mal hier und freue mich natürlich, dass ich hier ein Publikum erwarte, wo ich mich nicht schämen muss, über das zu berichten, was mich so tief und umgreifend in meinem Leben erfüllt hat. Aber das Sprechen darüber ist auch immer wieder ein Ringen, die richtigen Worte zu finden, weil am besten ist es eigentlich doch zu schweigen. Aber dann ist es so schwer, dieses Geschenk mit Ihnen teilen zu können. Ich lese Ihnen einfach mal etwas vor, was ich 2006 geschrieben habe. Es war die absolute Liebe. Verlasse den Körper, die leibliche Hülle, verschwimmende Erdenform. Streife ihn ab, häute mich wie die Schlange. Ballast fällt von mir. Mein Selbst löst sich auf. Bin nicht verloren, trete ins Licht, bade im Licht. Mein Ich vom Licht durchdrungen. Das Licht ist pure Liebe. Pure Liebe, die alles sprengt und alles verbindet. Raum und zeitlos schwebe ich befreit, leicht und überglücklich. Familienbande gelöst, sicher fühlend, sie bleibt gewandelt im Lebensfilm, Abschied nehmend und versöhnt mit denen, wo Streit herrschte. Essenz meines Seins, völlig losgelöst von allem. In Bezug zum ganzen Kosmos, ganz verstehend, ganz wissend. Ohne Worte, ich, winziger Teil des großen Ganzen und gleichzeitig das Ganze selbst. Tja, diese Worte konnte ich dann 10 Jahre nach dem Erlebnis in dieser Form finden. Und ich nehme sie jetzt nochmal mit in einen Rückblick. Es ist also 16 Jahre her, jetzt im September. Ich hatte keinen Herzstillstand. Es gibt auch noch andere Formen, die den menschlichen Körper in große Bedrängnis bringt und an denen man sterben kann. Bei mir war es so, dass ich 5 Monate schon sehr, sehr krank war, eine Vorahnung hatte, dass es eine schwere Erkrankung sei, aber die Ärzte keine Diagnose stellen konnten. Das gibt es immer wieder, dass sich manche Krankheiten sehr schwer feststellen lassen. Und ich war dann eben in einem Zustand, wo ich immer wieder hohes Fieber hatte, wahnsinnige Schmerzen, Hautblutungen. Ich war dann auch auf Morphium eingestellt, künstlich ernährt, 10 Kilo leichter. Und ich hatte mit meinem Leben abgeschlossen und wusste auch, dass es womöglich keine Hoffnung gibt. Unsere Kinder, wir haben 3 Kinder, die waren damals noch sehr klein, das jüngste 1,5. Und ich hatte selbst phasenweise noch nicht mal mehr an meine Kinder denken können, was für eine Mutter schon beachtlich ist. Und dann kam dieser 15. September. Ich hatte wieder unsagbare Schmerzen und wusste, das geht jetzt nicht mehr lange. Und dann wurde ich zu einer Untersuchung gefahren, bei der dann eine Blasen- und Darmlähmung erstmal festgestellt wurde, bevor dann 5 Wochen später eben die Diagnose Krebs, ein hochmalignes Non-Hodgkin-Lymphom, das ist vergleichbar mit einer sehr aggressiven und akuten Leukämie, gestellt werden konnte. Ja, und das ging ganz schnell. Ich denke, ich war auch schon in einem anderen Bewusstseinszustand. Ich bin über den Kopf aus meinem Körper ausgetreten. Ich bin fast herausgeschossen oder rausgezogen worden. Es ging ganz schnell und leicht, ganz plötzlich. Ich sah mich dann da liegen, die Ärzte, die Schwestern. Ich wusste, das ist mein Körper, das bin ich. Aber es hatte gar keine Bedeutung mehr, denn ich hatte keinerlei Schmerzen mehr. Zeit und Raum waren völlig unwichtig. Es gab so einen kurzen Moment, wo ich in einem Zustand war, wo ich noch so einen Hauch von Körper hatte, wie in Watte gepackt und nur mein Gesicht mit riesigen strahlenden Augen. Und ich konnte in diesem Zustand überall gleichzeitig gucken, ohne irgendetwas verändern zu müssen. Und dann kam dieses unglaubliche Licht. Also es hat mich aufgesaugt, es hat mich durchdrungen, ich bin darin verschmolzen. Es war so unbeschreiblich schön, lichtfrei, so muss es sein. Wenn man bei Gott ist, habe ich später mal gedacht, aber ich würde nie behaupten, ich wäre dort gewesen. Es war nur ein Hauch. Und gleichzeitig hatte ich auch einen sehr bewegenden Lebensfilm. Das für mich immer noch beeindruckende ist, dass ich gleichzeitig alles was zu diesen einzelnen Stationen gehörte, erleben und fühlen konnte in einer Deutlichkeit, wie es normalerweise nicht möglich ist. Also ich konnte nicht nur meine Anliegen und Momente verstehen, sondern all derer, die in diesen Situationen beteiligt waren. Und das Besondere war, dass ich, es gibt kein Leben, wo es nicht auch Dissonanzen und Streit gibt, dass ich in diesem Moment diese Gründe verstehen konnte, zutiefst, warum es nur so hat gehen können im Leben, und dass es aber gleichzeitig zu einer Art, nennen wir es Versöhnung, kam, dass also all diese Dinge in diesem Licht aufgelöst wurden und mich völlig befreit hatten. Ich erinnere mich auch, dass ich eine sehr schöne Melodie hörte und ein großes Wissen verspürte, wie alles zusammenhängt und alles funktioniert. Und der Raum, in dem ich war, war wohl Raum, aber ich war auch gleichzeitig überall. Und ich denke, es ist schon gut, dass ich dann ganz plötzlich wieder in diesem Körper war, weil ich meine, wenn es noch etwas länger gedauert hätte, wäre ich in diesem Licht geblieben. Und das Zurückkehren war wirklich ganz, ganz gräuslich, weil diese Enge im Körper ist einem sonst ja nicht so bewusst, aber wenn man diese Weite nur so kurz erleben durfte und wird dann wieder so zusammengedrückt und hat wieder diese Schmerzen und dieses Bewusstsein über dieses klägliche, kranke, kleine Leben, das ist schon schwer gewesen. Ja, dann ging eben der Alltag weiter, die Diagnose, Chemotherapie, mehrmals, dann noch eine Hochdosis-Chemotherapie, 10-mal höher als die 5 davor, Isolation und eine Knochenmarktransplantation folgten in dem halben Jahr danach. Und wenn ich heute darüber nachdenke, dann kann ich es manchmal gar nicht glauben, wie anfällig der Körper auf der einen Seite ist und wie unglaublich zäh er doch auch sein kann, wenn es darum geht, Dinge auszuhalten, die ihm versprechen, das Leben wieder zurückzuerobern. Dass ich nicht gestorben bin, denke ich, hängt auch mit diesem Erlebnis zusammen, weil ich immer eine ganz tiefe Kraft in mir spüren konnte, die ich aber nicht benennen konnte. Und ich muss Ihnen auch gestehen, ich wusste damals nichts von Nahtoderfahrungen. Also da schäme ich mich jetzt fast, das zu sagen. Es ist eine Bildungslücke, aber es war tatsächlich so. Ich lebte dann vier Jahre lang in einem Zustand, wo ich auf der einen Seite eben bemüht war, wieder Kraft zu kriegen, wieder den Alltag zu meistern, und auf der anderen Seite eine unglaubliche Sehnsucht spürte, obwohl ich gar nicht sagen konnte, wohin. Aber es war so stark, dass ich manchmal meinte, ich halte es hier nicht mehr aus. Und dann habe ich abends im Fernsehen rumgezappt und plötzlich steht da ein Herr auf dem Bildschirm und erzählt von seinem Herzstillstand. Und ich dachte nur, oh ja, genau so. Wie kann es sein, dass er solche Worte hat? Weil in dem Moment, wo er es sagte, hätte ich es auch so sagen können. Es war wie wenn man einem Blinden oder Kurzsichtigen eine Brille aufsetzte. Und in diesem Moment, es war wie ein Schalter, dann ging es bei mir holter die Polter. Ich war nicht mehr zu bremsen. Ich wusste, aha, so nennt man das. Es war alles ganz klar wieder da. Ich fing an, Bücher zu lesen und alles, was es zu dem Thema gab, zu durchforsten. Und dann traf ich auf Professor Ewald, der in Deutschland viele Bücher zum Thema Nahtod geschrieben hat. Jetzt auch in den nächsten Tagen kommt sein neuestes raus. Auf den Spuren der Nahtoderfahrung gibt es eine unsterbliche Seele. Und Ich war so berührt, dass mir ein Wissenschaftler, ein Mathematiker, so gut helfen konnte bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Ich lernte dann andere Nahtoderfahrene kennen, mehrere Wissenschaftler, später auch Dr. van Lommel, und letztendlich führte dann diese Energie dazu, dass wir das Netzwerk Nahtoderfahrung 2005, glaube ich, gegründet haben. Diese Erfahrung war mit etwas Abstand jetzt betrachtet das größte Geschenk meines Lebens, und ich würde auch sagen, es ist eigentlich eher eine Lebenserfahrung, auch wenn es eine Nahtodeserfahrung ist. Denn die Tatsache, dass ich wirklich keine Angst mehr vor dem Tod habe, empfinde ich als so gravierend und lustfördernd am Leben, dass ich jetzt immer mehr wieder Freude auch habe, dieses Leben wirklich auszukosten und zu genießen. Ich war letztes Jahr noch mal in einer Klinik, weil ich doch sehr erschöpft war und noch mal eine Auszeit brauchte, um in Ruhe mir alle Fragen mit therapeutischer Hilfe noch mal betrachten konnte. Und da ist mir noch mal so klar geworden, dass der Tod eigentlich auch das Leben ist. Also dieses immer trennen wollen, das geht irgendwie gar nicht mehr. Der Tod ist jetzt genauso wie das Leben. Das Licht, was ich ersehne, was vielleicht danach, dann, in das ich dann vollständig eintauche, ist aber eigentlich jetzt genauso in mir wie in dem Zustand, wenn ich dann eben ins Licht gehe oder sterbe. Und dieser Erkenntnisprozess, der war so tiefgreifend nochmal, weil es mir diese Lust am Sein, an diesem kleinen, auch wenn es manchmal so mühsam und beschwerlich ist, dieses Leben doch in einer Fülle und in einer Größe zeigt, dass ich manchmal dastehe und selbst das kaum fassen kann. Die Schönheit der Natur, die Weite, das Bewusstsein, dass das Licht in allem von mir ist und immer bleiben wird. Ich habe noch einen kleinen Text geschrieben, wo das ein bisschen zum Ausdruck kommt. Ich nannte ihn vorsichtshalber mal Zwischenbilanz, weil ich ja nicht weiß, was alles noch auf mich wartet, durch welche Täler ich noch zu schreiten habe. Es kommen bestimmt noch ein paar. Also Zwischenbilanz. Mein Leben ist ein Fest. Und jeder Tag mein liebster Gast. Die Sehnsucht tanzt mit mir bis spät zur Nacht. Dort haben wir ein Stelldichein mit dem vertrauten Tod. Der lacht und winkt und schickt mich heim zu meinem heiß geliebten Sein. Ich bin und werde eins sein. Ja, also Sie brauchen jetzt keine Angst zu haben, dass ich womöglich ein besserer oder erleuchteter Mensch geworden bin. Ich glaube, ich bin an manchen Tagen viel, viel kleiner und bescheidener und dankbarer und glücklicher geworden, als ich es früher war. Also alles, was meine Aufgabe hier auf der Erde ist, versuche ich mit dieser Liebe, die ich fühlen durfte, die jetzt vielleicht in homöopathischer Dosis in mir wirkt, zu vermischen. Und das gibt wirklich ein tolles Lebensgefühl. Und das ist auch etwas, was ich an Sie weitergeben möchte. Eigentlich habe ich manchmal das Gefühl, dass wir vor lauter Angst vor dem Tod das Leben, die ja eigentlich vielleicht auch kurze Zeit, die wir hier auf dem Planeten haben, gemessen an diesen unendlichen Weiten, dass wir die nicht genug auskosten. Jetzt, hier und heute gilt es, dieses Leben anzunehmen, mit Liebe zu füllen und jeder da, wo er steht, das ihm eigene zu vollbringen. Ja, ich habe letztes Jahr in Badenweiler in dieser Klinik noch ein kleines Gedicht gemacht, weil es war für mich eine Zeit, wo ich noch mal lernen musste, wieder ganz in diesem Körper anzukommen. Es gab so viele Situationen, wo ich auch immer wieder hinaus bin, und es lebt sich sehr schwer, wenn man nicht ganz drin sein kann. Mittlerweile kann ich sowohl als auch, und ich bin wieder viel sicherer in mir. Und ich formulierte es so: neu in den Füßen stehen, das Sein bis in die Zehen spüren. Dort und überall quillt die Lebensfreude und strahlt sonnengleich aus mir. Lebenskraft ist erwacht, bindet mein Lieben in die Welt. Werdend will mein Wesen sich entfalten, Schöpferkraft soll walten, Liebe mein Leben gestalten. Dankeschön.
Ja, liebe Frau Mähne, ganz herzlichen Dank für diesen so ehrlichen, menschlichen, berührenden, poetischen Bericht. Und man kann sich vorstellen, wenn ein Arzt wie Dr. van Lommel, der als Herzspezialist fast jeden Tag mit Tod konfrontiert ist und dann im Verlauf von Jahren und Jahrzehnten hunderte solcher Berichte hört, dass da viele Fragen kommen, wie Sie das in Ihrem Vortrag dargestellt haben, dass die Neugier erwacht, aber eben auch, dass es Mut braucht, gerade in der wissenschaftlichen Männerwelt solche Fragen zu stellen und manches, was uns vertraut erscheint, in Frage zu stellen. Ja, ich denke, dass es bei dem Thema wahrscheinlich auch von Ihnen Fragen gibt oder Dinge, die Sie vielleicht noch genauer wissen wollen von Sabine Mähne oder von Pim van Lommel, dann haben wir jetzt noch, ja, denke ich, Viertelstunde, 20 Minuten Zeit für ein Gespräch, für eine Diskussion. Ist jemand hier, der den Anfang oder die den Anfang machen will?
Kann ich vielleicht die erste Frage stellen?
Bitte. Ja. Ja, gerne.
An Sie. Wie viel von euch kennt Emposo mit der Nahtoderfahrung? 30 ungefähr. Ja. Wie viel von euch hat selbst eine Nahtoderfahrung erlebt? Vielen Dank. Und wie von euch hat je das Gefühl gehabt oder das innere Wissen in Kontakt zu sein mit dem Bewusstsein verstorbener Verwandter? Ich weiß, dass es noch immer so viel Tabu ist und dass es schwer ist, darüber zu sprechen. Danke. Nur Frage von Sie an Sabine oder an mich. Ich weiß, die erste Frage ist immer schwer. Ja,
ja, kleiner Moment, ich komme zu Ihnen. Das.
Herr Professor, ich habe eine Frage, und zwar, Sie haben vorher gesprochen davon, dass Sie auch Leute hatten, die beängstigt, also die Angst hatten. Also ich muss jetzt auch mal sagen, ich sehe das von meinem Christenglauben her so, diese Leute, diese NTE erfahren haben mit Licht, mit Farben, mit Musik und so weiter, sind bei mir von meiner Warte aus gesehen ja, im Jenseits, im Paradies. Und diese, meine Annahme jetzt, darum frage ich aber noch, diese Leute, die Angst gehabt haben, kann sein, dass die gerade in der Gegenteil, also in eine andere Richtung hineingehen. Oder wie sehen Sie das?
Danke für die Frage. Ich bekomme immer diese Frage. Das ist so interessant. Ungefähr 15% der Menschen, die eine Nahtoderfahrung, eine positive Nahtoderfahrung haben, haben einen Moment von sehr viel Angst, als sie in den dunklen Raum sind und nicht da raus können. Muss ich hier stehen?
In den Scheinwerfer, okay. Bitte.
Ich gehe immer nach den Menschen, die im Fahrrad stehen. Ja. So 15% der Menschen mit einer Nahtoderfahrung haben einen Angstmoment, als sie in den dunklen Raum sind. Aber da kommt ein Punkt von Licht und sie gehen nach das Licht. Ungefähr bis 2% der Menschen stehen in diesem dunklen Raum und gehen da unter. Ich weiß nicht, wie von Ihnen das die Phänokomödie von Dante kennen. Manchmal können die Menschen diese Erfahrung haben. Warum sind auch diese Erfahrungen? Ich glaube nicht, dass die Kirche eine Rolle spielt oder die Religion, weil auch Kinder können diese Erfahrungen haben, Erwachsene, Atheisten, Buddhisten, Christen, Menschen, das macht nichts. So, jede Erfahrung, die wir haben, auch hier nun in unserem Körper, ist ein Produkt unserer Bewusstsein. So, als ich, wenn Menschen verliebt sind, ist die Welt wunderbar und als depressiv ist die Welt ein Jammertal, was ich sagte. So, als man eine Nahtoderfahrung hat mit einer Angst, jeder Mensch hat tausende Aspekte seiner Bewusstsein, auch Angstaspekte. Als man in einem Angstaspekt diese Erfahrung hat, hat man eine Angsterfahrung, eine negative Erfahrung. Aber man ist nicht die Angst, man ist nicht diese Erfahrung. Und auch die Menschen mit einer Angsterfahrung können am Ende, aber die Arbeit ist viel mehr schwer, auch das positiv umwandeln. Aber erstens haben sie Angst vor dem Tod, erstens haben sie Schuldgefühl, aber das Schuldgefühl ist die Folge der Kirche, nicht von der Erfahrung.
Es ist ein Jammer, habe ich mir gedacht beim Zuhören, dass unsere Alltagserfahrung so weit entfernt ist von diesen Nahtoderfahrungen. Also eben auch, wie Sie zum Teil gesagt haben, es ist dann irgendwie so erbärmlich. Also was wir im Alltag erleben, also das wird uns dort so schwer tun, hier sozusagen etwas hinter den Vorhang zu schauen. Oder?
Also ich würde sagen ja und nein, denn wenn wir genauer betrachten und unser Bewusstsein für den Alltag schärfen, erleben wir eigentlich, dass wir so ganz oft so kleine Teile wie so Sternschnuppen aus diesem Bewusstsein doch auch erleben. Also wie viele Menschen haben einen Sterbenden schon begleitet und womöglich auch erleben dürfen, dass er plötzlich ganz ruhig wurde und entspannt oder dass er erzählt hat, er sieht gerade die Mutter oder sonst wer, der ihn abholt. Also ich denke, es gibt so viele Hinweise, aber wir haben verlernt, sie uns in unseren Alltag zu integrieren und damit zu leben und darauf zu achten, würde ich sagen. Also wir sind zu sehr auf die Materie und aufs Schaffen und aufs Haben wollen, müssen wir natürlich auch. Und wir haben vielleicht ein bisschen verlernt, diese zarten Schwingungen, die dazwischen überall aufblitzen. Wie gesagt, wenn Sie müssen halt den Sender einschalten, es ist ja da.
Und das große Problem ist auch, dass es ein Tabu ist. Menschen, als sie diese Erfahrung haben, schweigen sie. Sie haben ein Problem, das zu akzeptieren für sich selbst. Und sie können das nicht kommunizieren mit anderen Personen, auch mit den Nahtoderfahrungen. Das Problem ist, dass die Partner, die Familie, die Freunde das nicht glauben. Und das ist ein großes Problem. Mehr als 50% der Menschen mit der Nahtoderfahrung bekommen eine Trennung. Weil die Partner sagt, es ist nicht mit der Person, wie ich vor 20 oder 30 Jahren geheiratet. So, es ist so ganz anders geworden. So, man schweigt, weil man Angst hat vor die Folge. Und es ist nicht akzeptiert in dieser materialistischen Gesellschaft, materialistischen Wissenschaft, um diese Erfahrung zu können haben. Okay. Das spielt auch eine Rolle, glaube ich. Ja. Ja.
Also wir haben ein sehr verengtes Bewusstsein, das als normal gilt. Und sobald etwas ein bisschen daneben ist, gilt das sowohl von der Wissenschaft, aber auch im Alltag schnell einmal als verrückt oder eben irgendwie daneben oder als Einbildung oder als hysterisch. Oder also es gibt viel, viel Abwertung oder eben es wird belächelt, es wird...
Und auch viele Menschen, das geschieht so oft, dass Menschen an eine Person denken, der Telefon ist an sie, rufen sie an. Und als man nachdenkt, dann ist das unmöglich. Aber das existiert schon. Das ist auch die nicht lokale Verbindung, die da ist. Und als man das versteht, dann hat man auch eine außerordentliche Erfahrung.
Okay. 6 Jahre im Koma war. Und als sie erwacht ist, hat sie ihren Mann gefragt, was war das? Ich habe immer etwas Sanftes über meine Wangen gespürt. Und das war ihr Mann, der fast tagelang an ihrem Bett gesessen ist und mit einer Feder, mit einer Hühnerfeder, sie immer nur gestreichelt hat. Und an das hat sie sich noch erinnert.
Also.
Das ist schon erstaunlich.
Ja, es ist möglich, auch im Koma Dinge zu erfahren und wahrzunehmen, außerhalb und oberhalb des Körpers. Ich kenne das auch von einer Frau, die im Koma war und der Neurologe kam mit ihrem Mann bei einem Bett. Sie war schon für 4 Wochen im Koma und sagte, ihr Mann, es ist keine Hoffnung mehr. Hoffnung mehr, alles absetzen. Und der Ehemann hat gesagt, nein, noch nicht, lassen wir warten. Und als sie nach 3 Wochen später im Bewusstsein kommt, sagt, das wirklich schlimmste Moment war, als sie da waren und diskutierten über das Absetzen der Maschine. Das hat sie wahrgenommen und gehört. Und man muss auch als Arzt, auch als Schwester, als Familie bewusst sein, dass was man sagt und immer was man denkt, auch durch die Menschen in Koma wahrgenommen wird.
Ja, jetzt ist hier die nächste Wortmeldung.
Also in mir entsteht jetzt diese Frage aus lauter Neugierde. Ich möchte es selber nicht ausprobieren, aber ich weiß, im wissenschaftlich-medizinischen Bereich ist sehr vieles möglich. Gibt es Möglichkeiten, so eine Nahtoderfahrung machen zu können? Oder wird das, wir wissen ja nicht alles, was da schon ausprobiert wird.
Es ist unethisch. Es ist unethisch und es ist gefährlich. Man kann einen Herzstillstand induzieren, aber ich sollte das niemand machen. Das ist unethisch. Das kann man nicht machen. Man hat es versucht mit elektromagnetischen Wellen und so weiter nach Gehirn, aber es ist niemals gelungen, eine wirkliche Nahtoderfahrung zu produzieren.
Ja, hier ist die nächste Wortmeldung.
Entschuldigung. Haben Sie schon einmal mit einem Menschen gesprochen, mit einem wirklich bösen Menschen, der eine Nahtoderfahrung hatte? Wie wird der in der Situation zurechtkommen, wenn er sein ganzes Leben, seine Gedanken, seine Wirkung auf andere aushalten muss? Bleibt er dann auch so glücklich?
Was ist es? Ich kann das auch mal.
Also da würde ich jetzt sagen, das kommt natürlich darauf an. Wichtig ist auch, wie man nachher diese Erfahrung in das Leben integriert, welche Unterstützungsmöglichkeiten, welche Umgebung man hat, wie man dort seinen Weg findet. Das macht jeder für sich. Aber ich persönlich würde sagen, dass er in der Tiefe seines Herzens mit Sicherheit verändert ist. Vielleicht kann er es aber nicht zugeben. Und das möchte ich noch mal betonen, das war mir so wichtig. Es geht nicht nur darum, dass man quasi ein schlechter Mensch ist und Böses getan hat, was dann im Lebensrückblick erkannt wird. Ich würde es anders formulieren. Das Leben und die Begrenztheit von uns Menschen ist so komplex, dass wir gar nicht anders können, als bestimmte Situationen nur im Konflikt zu lösen. Also vielleicht müssen wir auch mal davon Abstand nehmen, dass das Leben immer nur süß und leicht ist. Also Liebe, gelebte Liebe in Beziehungen hier auf der Erde geht nicht ohne Konflikt. Und es gibt manchmal Konstellationen, die gehen bis ans Eingemachte. Aber da geht es auch eigentlich immer um Liebe.
Sabine Mähne ist ja Familientherapeutin, also sie weiß auch, wovon sie spricht.
Ich habe eine Frage. Sie haben vorhin von den verschiedenen Bewusstseinsstufen gesprochen, also vom wachen und vom endlosen Bewusstsein, also von der Seele. Und jetzt wollte ich wissen, wie Sie das Unterbewusstsein erklären würden. Oder?
Erstens, was ist die Definition von das Unbewusste?
Ja.
Jung hat das gemeinsame Unbewusste beschrieben. Das ist das gemeinsame menschliche Bewusstsein, was wir nicht im Wachbewusstsein erfahren können. Aber das ist immer dort da am Weg. So, als man nicht in das Wachbewusstsein ist, sind da verschiedene Ebenen von Bewusstsein, die am Ende auch alle verbunden sind. So, man hat hier in das Körper das Ego, das Ich, und hier ist das Selbst, das ist viel mehr, das ist auch das unbewusste Aspekt des Menschen, und dann hat man das hohe Aspekt und dann das höchste Aspekt, aber alle Bewusstseinsebene sieht auch ein. Nicht immer zugänglich. Das meist Eindringende ist, dass als die Menschen eine Naturerfahrung haben, dass sie auch wissen, dass alles eins ist, alles zusammenhängt. Und was wir nicht bewusst erfahren, im Wachbewusstsein, das ist das Unbewusste, ist immer da und hat auch Einfluss auf unser Wesen.
Ja. Also es wird alles gespeichert?
Alles ist gespeichert. Jedem Gedanken vom ganzen Leben ist gespeichert. Immer.
Danke.
Mit dem Einfluss vom anderen und einem selbst. Was ist noch?
Mich würde noch interessieren, Sie haben in Ihrem Vortrag davor gebracht, dass 80% der klinisch toten Patienten keine Nahtoderfahrung haben, also 8 von 10. Sind die zwei, die das haben, dann privilegiert oder ist das, wie kann man sich das erklären?
Da ist keine Erklärung für. Wir wissen, dass die 80% haben keine Erinnerung, aber in der Langzeitstudie haben wir auch gefunden, dass da keine Transformation, keine Änderungen sein. Das heißt, dass die Änderungen sind typisch für die Menschen mit den Nahtoderfahrungen. Und weil sie keine Erinnerung, Transformation haben, ist für uns das Beweis, dass sie keine Nahtoderfahrung haben. Wir wissen von Kindern, unter die Alter von 4 Jahren haben sie meistens keine Erinnerung von der Erfahrung, aber alle haben sie die Transformation, allen haben sie die erweiterte intuitive Sensibilität. So, die Transformation ist für uns diagnostisch. Aber warum nur 18% der Nahtoderfahrung ist wissenschaftlich ein Mysterium. Ich habe keine Antwort dafür. Man kann Hypothese haben, dass Menschen vielleicht mehr im Körper fest sind, mehr Zeit brauchen, um da rauszukommen. Dass als man wirklich definitiv stirbt, dauert es bis vielleicht 30 Minuten oder 1 Stunde oder 2 Stunden, bevor sie diese Erfahrung haben. Und alle Menschen mit dem Herzstillstand werden innerhalb von 5 bis 10 Minuten wiederbelebt. Das kann einfach, aber das ist keine Wissenschaft, was ich sage. Das ist eine Möglichkeit, aber keine Wissenschaft. So, das ist für mich ein Mysterium.
Also meine Frage ist an Sie, weil Sie gesagt haben, dass Sie Kinder haben. Wie sind Sie mit den Kindern mit dieser Nahtoderfahrung umgegangen? Wie haben diese reagiert?
Das ist eine gute Frage, weil das ist oft auch ein Thema, was ein bisschen unter den Tisch fällt. Also für meine Kinder, denke ich, war es zum Teil sehr, sehr, sehr schwer. Vor allen Dingen in der Zeit, wo ich so hin und her gerissen war zwischen dieser Sehnsucht und auch noch nicht so viel Kraft hatte. Ich glaube, sie hatten sehr viel Angst um mich. Und ich bin dann aber in die Offensive gegangen und habe eben Stück für Stück, so wie ich es selber geschafft habe, auch immer wieder versucht, das Gespräch mit den Kindern vorsichtig zu führen, auch mit meinem Mann in der Familie. Dann kam natürlich auch die Arbeit im Netzwerk und das färbt dann auch ein bisschen ab. Dr. van Lommel haben unsere Kinder auch gehört und wir haben auch zusammen diskutiert. Ich halte es für sehr wichtig, mit Kindern offen und ehrlich zu sprechen und ich möchte sogar die Hypothese aussprechen, dass ich glaube, dass Kinder gerade in der Pubertät in einer Lebensphase sind, wo sie sowieso von ihrer eigenen Biografie sehr stark in einem Zustand des Schwankens sind und sie setzen sich sehr stark mit dem Thema Tod und Leben und Ich und Welt auseinander. Und ich war auch schon mehrmals in Schulen beim Religionsunterricht, wo zum Beispiel eine Projektwoche zum Thema Nahtoderfahrung abgehalten wurde und wo ich überrascht war, wie tiefgründig und ernsthaft die jungen Menschen sich mit diesem Thema befassen und wie offen sie auch sind. Also man muss vorsichtig sein, aber ich denke, man sollte ehrlich sein und immer sich auch vor Augen halten, diese Liebe, die ich halt auch erfahren durfte, ist ja letztendlich auch zu meiner Familie zurückgeflossen oder da ist sie immer und ich denke, das spüren unsere Kinder auch und das glättet dann manche Woge, die vielleicht bei uns auch extremer ausgelebt wird.
Sind Ihnen auch Fälle bekannt, wo die Nahtoderfahrung so attraktiv für die Menschen gewesen ist, dass sie danach freiwillig aus dem Leben geschieden sind, also Selbstmord begangen haben?
Nein. Das sind einige Studien bekannt mit Menschen, die Suizid versucht haben und ein Nahtoderfahren hatten. Meistens war das auch positive Nahtoderfahrung, aber auch Konfrontierung mit dem eigenen Wunsch, um das Leben zu enden. Als sie zurück waren mit einer Nahtoderfahrung, haben sie niemals wieder einen Suizidversuch gemacht, weil sie nun wissen, dass es hier, um hier und nun in diesem Leben, in diesem Körper, alle Probleme gelöst muss werden. Es ist unmöglich, die Probleme, die wir hier nun haben, dort in die andere Dimension zu lösen. Man muss das hier machen. So ist es wirklich auch in einigen psychiatrischen Kliniken in den Vereinigten Staaten, wird es als Therapie gegeben. Nahtoderfahrung und Bücher über Nahtoderfahrung, Menschen mit Nahtoderfahrung, die für Patienten, die suizidal sind, darüber zu sprechen. Und das hilft auch.
Mit Hinblick auf die Zeit bald einmal zu einem Schluss in diesem großen Rahmen kommen.
Ich habe in einem Seminar einen Schweizer Architekten gehört, der einen tödlichen, unter Anführungszeichen, Verkehrsunfall hatte. Und der hat von oben alles gesehen, seinen Wagen, seinen Körper und die herumstehenden Hilfspersonen. Und dann ist sein Leben von rückwärts wie ein Film abgelaufen. Und wie er dann so zu der Stelle kam, wo er gedacht hat, naja, also ganz richtig war das nicht, wie ich das gemacht habe. Und dann hat er wirklich gefürchtet, so gesagt, was wird jetzt der oberste Richter sagen? Der hat gar nichts Böses gesagt. Der hat das alles nur lächelnd hingenommen. Also von wegen strafender Gott ist nicht ganz viel da.
Was die Menschen erfahren, ist kein Urteil, das ist Einsicht. Und das Einsicht ist es, dass Liebe das meist wichtig ist im Leben. Das ist was das Urteil, dass das Einsicht ist und kein Urteil.
Natürlich war das jetzt nur ein kurzer Durchlauf durch das, was im Buch von Dr. van Lommel steht. Wenn es interessiert, eben, ich kann nur noch einmal sagen, es ist für Laien auch gut verständlich und leicht zu lesen. Die Kapitel befassen sich zum Beispiel damit, was ist eine Nahtoderfahrung, die Veränderungen durch Nahtoderfahrungen, Nahtoderfahrungen bei Kindern, Forschung zu Nahtoderfahrungen, die niederländische Studie zur Nahtoderfahrung. Was geschieht im Gehirn, wenn das Herz plötzlich stehen bleibt? Was wissen wir von der Funktion des Gehirns? Ein umfangreicher Bericht von Monique Enneker über eine Nahtoderfahrung. Quantenphysik und Bewusstsein, ein vielleicht etwas schwierigeres Kapitel. Gehirn und Bewusstsein, die Kontinuität des sich wandelnden Körpers. Endloses Bewusstsein. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, also der Bericht über mystische Erfahrungen, über die Sicht der Weltreligionen, häufig gestellte Fragen, da geht es zum Beispiel auch um Organspende, um dieses heikle Kapitel, oder die praktische Bedeutung der Nahtoderfahrung und ein Epilog. Wie gesagt, 400 Seiten, um sich mit dem Gebiet zu befassen. Die Buchhandlung Bröll bietet dieses Buch auch draußen an. Sie können das gerne erwerben. Dr. van Lommel wird es sicher auch gerne signieren. Auf dem Tisch hinten sind noch Prospekte eines Verlages vom Santiago Verlag, der spezielle Bücher über Nahtoderfahrungen herausbringt. Das Buch Endloses Bewusstsein von Dr. van Lommel ist natürlich auch in der Bibliothek der Arbeiterkammer erhältlich. Den heutigen Vortrag und die Diskussion finden Sie dann ab nächster Woche auch auf unserer Homepage www.ak-vorarlberg.at und da finden Sie auch alle anderen 15 bisherigen Veranstaltungen, die es in der Reihe gab. Und mein Kollege Johannes Schmiedle vom ORF hat die Veranstaltung auch aufgenommen und wird irgendwann sicher auch einen Teil in der Fokussendung bringen. Und natürlich ganz vielen Dank an Sie, Sabine Mehne und Pim van Lommel, dass Sie zu uns gekommen sind, dass Sie uns in dieser beeindruckenden Art über diese wichtige und ungewöhnliche, außergewöhnliche Erfahrung und die Konsequenzen, die das für unser Leben, aber auch eben für die ganze Welt haben könnte und müsste, berichtet haben. Ganz herzlichen Dank.